Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland. Und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde beim Laufen und im Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Schneller werden Podcast. Und heute freue ich mich besonders, denn ich bin nicht alleine, sondern habe nach langer Zeit mal wieder einen Studiogast und darüber freue ich mich sehr. Er kommt tatsächlich aus meiner Heimat in der Nähe von Aachen. Er hat sich auf die 3000 Meter Hindernis spezialisiert, war dieses Jahr bei Olympia dabei, hat das Finale nur knapp verpasst. Und was er so zu erzählen hat, das hören wir jetzt an dieser Stelle. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist, Frederik.
Ja, hi, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Frederik Ruppert, zarte 27 Jahre jung, gerade auf dem, ich würde mal sagen, in der Blüte deines Lebens. Du hast aktuell, läufst du die Zeiten, die du bisher noch nie gelaufen bist, grandios. Wenn ich mal so ein bisschen durch deine Vita schaue und dir mal gucke, was du so alles gerissen hast, mal kurz zusammengefasst, so die ganz großen Highlights. 2019 U23 Europameister, 2022 der 38. Platz bei der Weltmeisterschaft, dann kommen wir schon zu den Europameisterschaften 2022, Platz 28, dann Europameisterschaften 2024, dieses Jahr knapp an einer Medaille vorbei, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, Platz 4 und dann jetzt natürlich der Traum eines jeden Sportlers, bei Olympischen Spielen dabei zu sein und da das Finale knapp verpasst. Frederik, erzähl, wie bist du zur Leichtathletik überhaupt gekommen?
Das ist eigentlich relativ einfach. Die Geschichte, da einigen sich viele. Ich bin in der Schule, in der Grundschule damals einfach mit zu so einem Grundschulsportfest gegangen. Das war in einer ganz normalen Mehrzwecksporthalle. Und da hat ganz schnell ein ortsansässiger Trainer erkannt, dass ich ziemlich schnell bin. Da ging es aber eigentlich nur um Sprinten. Und dann hat er meinen Vater kontaktiert, angesprochen, ich solle doch mal dann zum Training gehen. Ich hatte aber absolut keinen Bock. Ich war Vollblutfußballer in dem Kindesalter. Und ja, so ein bisschen, sage ich mal, gedrängt. Mein Vater hat gesagt, komm, das können wir jetzt nicht machen. Ich habe ihm gesagt, wir gehen da mal hin. Und ja, dann hat es mir einfach gut gefallen. Und irgendwann hat man dann auch schnell erkannt, dass ich eigentlich viel besser darin bin, lange zu laufen. So hat sich das eigentlich ergeben.
Okay, cool. Also ich weiß noch, ich kann mich an meine Zeit erinnern. Ich habe, glaube ich, mit 6 Jahren angefangen und was man dann halt so im Jugendalter macht oder wenn man so klein ist, irgendwie so ein bisschen von allem bei dir. Wahrscheinlich am Anfang, ja, du bist schnell, vielleicht probierst du es mal mit dem Sprint, aber dann relativ schnell wahrscheinlich gemerkt, okay, ist dann doch vielleicht eine andere Disziplin. Jetzt kann man natürlich sagen, ne, 1500 Meter, 800 Meter, 5000 Meter. Wie bist du oder warum bist du genau bei 3000 Meter Hindernis hängen geblieben?
Das ist eigentlich auch relativ simpel. Damals in der U18 bei den deutschen Meisterschaften habe ich mich einfach nicht in der Lage dazu gefühlt, 2 Läufe innerhalb von 2 Tagen zu machen. Und da gab es eigentlich nur die Alternative, Hindernis zu rennen, weil das war ein direktes Finale. Und dann sind mein Trainer und ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, es damit zu probieren. Und habe das dann alle 4 Jugendjahre gemacht. Dann hatte ich eine kurze Auszeit von den Hindernissen, weil ich wirklich Probleme hatte mit meinem Becken und Verletzungen und dies und jenes. Und dann habe ich mit 22 wieder gedacht, back to the basics und habe wieder damit angefangen.
Okay, cool. Jetzt bist du ja, ich sag mal, wie viel Trainingsstunden verbringst du denn so? Also im Jugendbereich natürlich läuft man jetzt noch nicht so die großen Umfänge. Kannst du dich noch so dran erinnern, so als das so angefangen hast, wo du, ich sag mal, aus dem Jugendbereich dann schon mit dem Ziel, okay, jetzt will ich vielleicht doch nochmal oder das Potenzial ist da. Wie sieht da so eine oder sah da so eine Trainingswoche aus so im Jugendbereich? Und vielleicht kannst du dann auch gleich schon mal so auf so eine Trainingswoche umswitchen, wie du jetzt aktuell so trainierst.
Also Jugendbereich jetzt so Alter 17, 18?
Ja, so ungefähr, ne? Also wenn man jetzt nochmal guckt, ne, wann du Junioren-Europameister geworden bist, das war ja 2019.
22 war ich da.
Also ich habe jetzt nur hier auf der Seite gefunden, korrigiere mich da. Ne?
Da war ich 22 Jahre alt.
Ach, da warst du 22, also 2019, 22. Also dann lass uns da einfach mal anknüpfen, weil das ist ja schon ein echt internationaler Titel, den du da gewonnen hast. Und wie das, sah mal die Vorbereitung so im Vorfeld da aus? Ne? Mhm. Vielleicht kannst du einfach da so ein paar Einblicke mal geben.
Okay, ja, klar. Also 2019, die Europameisterschaften waren für uns ganz klar das Ziel. Also mein Trainer und ich haben da schon im Vorhinein beschlossen, dass das das große Ziel ist. Da ging es aber um die Teilnahme und nicht um irgendeinen Titel. Und zwar hatte das den Hintergrund, dass ich zu dem Zeitpunkt gar nicht sicher war, wie weit ich es schaffen kann in dem Sport, und habe mir gesagt, in der U23 sind eigentlich die Chancen am größten, sich für internationale Meisterschaften zu qualifizieren, und habe halt dann für mich beschlossen, dass ich in dem Jahr, wo ich 22 werde, einfach all in gehe für meine damaligen Verhältnisse und das eben probieren möchte. Ich habe vorher 2 Jahre auf 800 Meter eher trainiert, also sehr viel Geschwindigkeitstraining gemacht, und habe dann in dem Jahr einfach auf mehr Ausdauer umgeswitcht. Und da war es so, wenn ich mich recht erinnere, haben wir 8 bis maximal 9 Trainingseinheiten die Woche gemacht. Also jeden Tag einmal, einen Ruhetag gab es nicht, und 2-mal in der Woche war ein doppelter Easy Day. Also wir hatten jetzt nie irgendwie Double Threshold oder sowas, das haben wir nie gemacht bei meinem alten Trainer damals, sondern da waren immer nur Double Easy Days. Und da kam man dann vielleicht schon im Winter mal auf seine 120 Kilometer, aber wirklich viel mehr haben wir auch nicht gemacht, und im Sommer haben wir deutlich reduziert. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem Jahr, war es schon deutlich anders. Also da bin ich schon eher bei 12 Trainingseinheiten in der Woche. Und da hat man auch mal in den höchsten Wochen auch mal 150 Kilometer da stehen. Für mehr hat es bei mir jetzt noch nicht gereicht in diesem Jahr. Und wir haben aber auch Double Threshold Days gemacht. Also da macht man dann auch Doppelbelastungen an Tempotagen. Und da hat man dann auch mal wirklich super schnell mal 30 Kilometer an einem Tag zusammen. Und da unterscheidet sich das auch extrem im Sommer, weil wir haben wirklich die Belastung ziemlich hoch gehalten. Also ich habe auch im Sommer noch über 120 Kilometer gemacht, bin dann nochmal ins Trainingslager nach St. Moritz vor den Olympischen Spielen. Da hatte ich auch nochmal eine 150er Woche. Also es ist einfach deutlich mehr in den Umfängen geworden, und dadurch hat sich auch mein Körper zugunsten der Langstrecken halt verändert. Ich habe deutlich dadurch auch an Gewicht verloren, bin leichter geworden, habe aber das Kraftverhältnis beibehalten, und so wird man halt dann irgendwann auch schneller.
Okay, krass. Also das sind ja schon einiges an Umfang. So jetzt für alle, die jetzt zuhören, ne, also wie viele Trainingseinheiten macht ihr eigentlich so? Ne? Der eine macht 4, der andere 5. Klar, bewegen wir uns jetzt irgendwo wirklich im Hochleistungssport, wo man natürlich ganz andere Umfänge macht. Jetzt bist du ja aus dem Jugendbereich gekommen. Wann war denn so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich erinnere mich ja noch gut an meine Zeit, dass irgendwann so dieser Punkt bei mir kam, wo ich sagte, okay, ich habe schon eine große Leidenschaft, aber jetzt will ich das schon irgendwie wirklich forcieren, wo ich dann sage, okay, dann stelle ich andere Sachen hinten an und konzentriere mich wirklich auf den Leistungssport und werde dann vielleicht auch ein paar Einheiten mehr machen. Gab es so einen Zeitpunkt bei dir? Das hast du eben gesagt, am Anfang war es tatsächlich so, dass du ja eigentlich gar nicht so den Drive hattest, um vielleicht Langstrecke zu laufen, weil du halt aus dem Fußball kommst oder was, weil dein Herz vielleicht da hängt. Wann kam denn so bei dir dieser Twist, oder wo hast du gemerkt, jetzt willst du auch mehr geben?
Also ich habe sehr früh schon gemerkt, dass ich sehr, sehr gut bin im Laufen. Ich war auch als Kind, habe ich immer gewonnen, egal wo ich gelaufen bin, jahrelang, also gegen alle in meinem Alter. Und dann kam für mich aber eine schwierige Zeit, weil die anderen halt aufgeholt haben, weil sie mehr gemacht haben, und ich habe einfach normal weitergemacht wie immer, und auf einmal hat man nicht mehr immer gewonnen, und das war dann auch ein schwieriger Punkt, wo man auch überlegt hat, aufzuhören, machst du es noch, machst du es nicht mehr, und im Endeffekt ist es dann halt so, das Jahr 2019 war so ein bisschen für mich der Knackpunkt. Ich glaube, wenn das alles nicht so gelaufen wäre und ich wäre nicht in die Bundeswehr gekommen, in die Sportfördergruppe, dass ich mein Leben hätte finanzieren können von dem Sport, ich glaube, dann wäre ich der Leichtathletik schon lange verloren gegangen. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Denken mit 21, hey, nächstes Jahr all in, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ich glaube, das war tatsächlich der Knackpunkt dafür, dass das alles so funktioniert hat.
Okay, krass, ne? Also es zeigt immer wieder, dass die Einstellung, ne, also die man so mit sich bringt, ne, jetzt warst du von Natur aus oder hast einfach ein bisschen gute Gene wahrscheinlich auch mitgegeben bekommen, dass du einfach im Laufen einfach schon damals vielleicht besser warst als der Durchschnitt, dann einmal alles auf eine Karte gesetzt und dann ja den Sprung geschafft, ne? Also man sieht ja natürlich auch immer nur die Erfolge und man sieht ja auch gar nicht, wie viele hätten es mal vielleicht doch schaffen können, aber auch da muss man ja sagen, in der Leichtathletik, so, da muss man halt irgendwie schon gucken, dass man irgendwie entweder über die Bundeswehr oder über die Bundespolizei, dass man da irgendwie vielleicht dann reinkommt und vielleicht unterstützt wird, weil sonst, ja, muss man tatsächlich ja irgendwie gucken, wie man sich irgendwie finanziert. Und dann geht es auch relativ schnell, dass man sagt, okay, ja, ich kann nicht zum Training fahren, verdiene nur ein paar Euro, damit kann ich mir kein Leben finanzieren. Also lasse ich den Sport irgendwie sausen. Also umso schöner, dass das ja, jetzt diesen Weg geklappt hat. So, jetzt muss man dann ja sagen, jetzt gibt es natürlich nicht nur schöne Tage, es gibt auch schlechte Tage, es gibt auch Sachen, die einem nicht so viel Spaß machen. Kannst du von dir aus sagen, was beim Training dir besonders viel Freude bereitet, also wo dein Herz aufgeht und wo du manchmal sagst, boah, nee, also das, die Einheit, die könnte ich mir eigentlich sparen?
Also ich mache tatsächlich immer alles eigentlich gerne mit Tempo, solange es nicht zu schnell ist. Also wenn so richtig hart ist und man richtig ins Laktat geht, da bin ich dann nicht so der Fan von, aber so Schwelle oder so ist voll mein Ding. Also mache ich total gerne. Habe ich auch kein Problem mit. Ansonsten natürlich, ja, Witterung. Wenn jetzt super windig ist und es dann noch kalt regnet, bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Aber da kann man ja immer noch reingehen aufs Laufband.
Es gibt immer noch Alternativen. Das ist so ein
So
bisschen
ist
wie,
es.
jetzt ist das irgendwo ja auch ein Stück weit dein Beruf, ne? Jeder, der als Hobbyläufer jetzt irgendwie für irgendwelche Disziplinen trainiert, ne? Der sagt dann eher, ich weiß nicht, dann gehe ich heute mal nicht raus, ist doch egal, ne? Ist wie so ein bisschen wie wenn man einen Hund hat, der muss irgendwie bei Wind und Wetter raus. Jetzt sehen wir natürlich auch in Deutschland, da ist natürlich das Wetter jetzt auch nicht so optimal.
So ist es.
Deswegen vielleicht öfters mal auch ein Trainingslager da, wo es warm ist. Ja, lass uns über so das große Highlight sprechen. Also jetzt hast du, es gibt ja viele Highlights und vielleicht auch viele Schicksalsschläge und wie du dann so ein bisschen rausgekommen bist. Also dieses Jahr bist du deutscher Meister geworden. Dieses Jahr waren auch Europameisterschaften. So, und du hast ganz knapp eine Medaille verpasst. Ja, der vierte Platz. Wie ist es dir nach einem vierten Platz? Das muss man ja dazu sagen. Also deine Leistung ist immer besser geworden. Du bist immer besser geworden. Du hast jedes Jahr aufs Neue hast du gut trainiert und gezeigt, dass du dich verbessern kannst. Und dann bist du so knapp an einer Medaille vorbei. Ja, erzähl einfach mal, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Wie hast du dich damit gefühlt?
Ja, ich muss sagen, im ersten Moment hat mich gar nicht so die Platzierung gestört. Ich habe einfach nur oben auf die Anzeigetafel geguckt und habe gesehen, dass ich auch noch 800stel über der Olympianorm war. Und zu dem Zeitpunkt war für mich halt nicht klar, dass ich mich qualifizieren würde. Das heißt, ich habe mich im Endeffekt halt doppelt geärgert. Ja, und im Nachhinein habe ich mich dann wirklich echt ziemlich geärgert darüber, dass ich wahrscheinlich den einen oder anderen taktischen Fehler gemacht habe, weil ich habe mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Ich glaube, ich hätte echt die Verfassung gehabt, um echt mehr draus zu machen aus diesem Rennen. Und im Endeffekt habe ich mich nicht wirklich getraut. Man muss dazu sagen, das war für mich jetzt mein erstes großes Finale bei den Erwachsenen, weil ich einfach vorher nie es geschafft habe, meine beste Performance zu zeigen bei den großen Meisterschaften. Und daher war ich schon auch, obwohl ich schon viele Meisterschaften gesehen habe, ziemlich unerfahren in diesem Finale und habe mich einfach so ein bisschen, ja, zu tief gestapelt, habe mich nicht so richtig getraut und ich glaube, ja, da habe ich ein bisschen was liegen lassen.
Was macht das dann oder was hat das in der Situation gemacht? Klar, also der erste Moment ist natürlich dann, man reflektiert vielleicht, man geht zurück in die Vergangenheit, wo hast du irgendwie Fehler gemacht, ne? Ausblick auf die Zukunft, hätte wenn, ne? Also sehen da ganz viele, viele Sachen durch den Kopf. Wie lange hat es ungefähr gebraucht, bis du ja mit dieser Situation so abschließen konntest? Oder hast du irgendwas angewendet, wo du gesagt hast, okay, das hat dir dabei geholfen, über, ich sag mal, so ein Ereignis hinwegzukommen?
Vorher, da hatten wir halt das Glück, dass, sage ich mal, die Olympischen Spiele um die Ecke standen. Das heißt, ich hatte direkt was, wo ich mich darauf fokussieren musste. Aber es hat schon ein bisschen gedauert. Meine Trainerin, die war auch, ja, nicht ganz zufrieden, weil sie auch halt das Gefühl hatte, da wäre mehr drin gewesen. Und ja, wenn man dann nochmal so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt von einer anderen Person, die das halt von außen gesehen hat und die das ähnlich einschätzt, dann zieht einen das schon auch so ein bisschen runter. Aber andererseits habe ich dann gedacht, ey, also worüber diskutieren wir hier gerade, ne? Also es war halt immer noch eine super Leistung und das muss man im Endeffekt über die gesamte Saison sagen. Auch wenn es immer sehr, sehr knapp war, wie auch bei den Olympischen Spielen, muss man trotzdem sagen, man hat sich da jetzt auf einem Niveau dieses Jahr festgesetzt. Hätte man mir das letztes Jahr gesagt, hätte ich sofort unterschrieben, ne? Aber in dem Moment, ich meine, das weißt du ja wahrscheinlich selber aus deiner aktiven Karriere noch, man passt seine Ziele immer, immer und immer wieder an. Und was man vor Monaten gesagt hat, das kann später schon wieder egal sein, weil man auf einmal in ganz anderen Sphären unterwegs ist.
Ja, total spannend, ne? Also wie es da am Ende dann irgendwie dann auch so kommt. So, und dann war natürlich erstmal nicht klar, ja, Olympia, nächste Option, ja, also zwei Highlights in einem Jahr. Ja, ab wann war der denn klar oder ab wann kam dieser Punkt, wo du sagst, okay, mit der Qualifikation? Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, bist du über die Platzierung weitergekommen oder über die Norm tatsächlich selber nochmal, dass du die Norm gelaufen bist?
Nee, ich war ganz knapp über der Norm geblieben bei den Europameisterschaften, hatte aber drei Zeiten von 8,15, 8,16 und 8,17. Und mir war eigentlich relativ kurz vor den deutschen Meisterschaften schon klar, dass es für mich reichen müsste, weil ich habe halt vorher ein Silbermeeting den zweiten Platz be belegt und bei einem Bronzemeeting den ersten Platz. Das heißt, ich habe auch noch richtig viele Platzierungspunkte da mitgenommen. Und da konnte man sich eigentlich schon ausrechnen. Da waren Leute dabei, die waren 10 Plätze hinter mir, die konnten mit einer Leistung, die nicht die direkte Norm gewesen wäre, gar nicht mehr vorbeiziehen.
Dann war es ja trotzdem für dich so von dem Moment, als die Europameisterschaften vorbei waren, bis hin zur Nominierung. Also für all die jetzt gerade zuhören, irgendwann kommt so diese große Nominierung. Man spricht noch mit Bundestrainer und wie sieht es eigentlich aus so? Ja, wie lange hat das dann noch gedauert oder wie lange hast du dann so daraufhin gehofft oder gewartet, bis du dann endlich so die Entscheidung bekommen hast? Muss sich ja angefühlt haben wie Ewigkeiten.
Naja, das Ding ist halt, die nationalen Meisterschaften waren halt für alle, ich glaube, am 30. Juni. Und direkt nach den nationalen Meisterschaften haben auch die Listen zugemacht für die Olympischen Spiele. Das heißt, alle Nationen hatten an diesem Tag ihre Meisterschaften. Und natürlich geht man dann ins Internet, guckt bei den ganzen Federations, was sind die jetzt da gelaufen, waren die schneller, wer ist Erster geworden. Und dann wurden die Listen schon mal kurz aktualisiert und dann war mir klar, okay, das hat gereicht. Ich meine, im Endeffekt war ich, glaube ich, 22. von 36. Also es war schon auch relativ deutlich nachher. Aber ich habe das halt 2021 schon mal andersrum erlebt und daher habe ich mich nur auf das verlassen, was schwarz auf weiß vor mir stand oder lag.
Okay, cool. Ja, und dann natürlich das Highlight, ne? Olympische Spiele. Ja, so ganz kurz einmal gesagt, so wie hast du für dich die Olympischen Spiele so empfunden? So ganz kurz und knapp, bevor wir mal richtig dann einsteigen.
Ja, war Wahnsinn, ne? Also ein Riesensportevent. Was für mich tatsächlich viel krasser war, also die Wahrnehmung von außen war eine ganz andere. Also zum Beispiel, wenn meine Frau jetzt irgendwo war und sie sagte, ja, mein Mann, der ist in was weiß ich wo, bei den Weltmeisterschaften, hat keiner nachgefragt. Aber wenn sie sagte, zu den Olympischen Spielen, da haben alle nachgefragt, wie echt? Also man merkt schon, das ist ein ganz anderer Stellenwert als die anderen Meisterschaften und das hat man auch gespürt. Also auch von der, ja, von den Menschen einfach.
Cool. Jetzt hast du eine echt, wenn man sich so deine Laufbahn anguckt und deine Laufkarriere, jetzt hast du natürlich, da sind immer so viele positive Dinge gepaart mit immer so, mit so kleinen negativen Dingen. Also durchweg, wenn man das alles betrachtet, ne, und man, ich sag mal, beim Mindset bleibt, ne, muss man schon sagen, hey, großartig, aber dann gibt es immer noch diese kleinen Ausreißer, die dann einen wieder so ein bisschen zurückziehen. Jetzt warst du
Ja.
dabei und hast das Finale um ein paar Hundertstel, das olympische Finale um ein paar Hundertstel verpasst. Vielleicht willst du auch da mal, das ist ja jetzt noch sehr aktuell, ne? Also
Ja.
wie ist das für dich denn derzeit oder aktuell oder wie war es auch in dem Moment?
Ja, super bitter nach wie vor. Also direkt in dem Moment habe ich mich schon extrem geärgert, weil ich habe mir die Chance einfach selber so ein Stück weit genommen, weil ich zu spät reagiert habe. Es war ja dann wirklich so hauchdünn. Ich glaube, wenn es 1 Meter weiter gewesen wäre, hätte ich es geschafft. Aber gut, das muss man sich selbst zuschreiben. Und ja, tatsächlich bin ich ja mit dem Ziel reingegangen, ins Finale zu gehen, habe dann die Vorlauf-Einteilung gesehen, war schon wirklich fast schon deprimiert, weil meines Erachtens nach hatte ich den schwierigsten Lauf erwischt. Und ja, gut, aber da musste halt dann mit klarkommen. Ich habe es versucht, ich wollte aktiv rennen, habe ich auch getan, aber ja, am Ende war es dann wirklich so schnell, da trennt sich dann halt super schnell die Spreu vom Weizen. Und ja, im Ziel war ich gar nicht direkt so unglücklich, weil man hat trotzdem gesehen, man ist total nah dran. Und das ist ja auch ein geiles Gefühl, man weiß, hey, so krass viel stärker sind die nicht, ne? Aber tatsächlich, als ich dann 2 Tage später mit meiner Family dann im Stadion war und das Finale geguckt habe, das tat schon wirklich weh. Also tat schon wirklich sehr weh. Vor allem, wenn man gesehen hat, was die da echt für Zeiten auch noch gerannt sind. Es war einfach ein geiles Rennen und da hätte man vielleicht auch schon die ein oder anderen Punkte für das nächste Jahr halt sammeln können.
Ja, wirklich, wirklich krass. Wie lange warst du denn dann noch bei den Olympischen Spielen da? Ich sag mal ja, olympisches Dorf, und hast du so alles noch auch so drumherum mitnehmen können? Also das, was man so ja von außen immer sieht, ne? Wie war denn das so für dich vom Feeling her? Was konntest du da so noch mitnehmen?
Also ich war vom 2.8. an da, mein Vorlauf war am 5. und das Finale wäre am 7. gewesen. Meine Familie war vom 5. bis zum 8. da und ich habe mich dann auch entschlossen, am 8. nach Hause zu fahren, weil ich dann auch genug hatte von dem Ganzen und wieder ein bisschen Abstand auch brauchte. Habe aber da schon ziemlich viel mitbekommen, würde ich sagen. Also wir haben viel in dem Dorf halt gemacht. War aber auch ein Grund, weswegen ich nach Hause wollte, weil man ist fast nur in dem Dorf halt gelaufen und du kannst dir vorstellen, auf einer 2 Kilometer Runde mal 15 Kilometer laufen, tierisch langweilig und dann noch zweimal am Tag irgendwas da laufen. Ja, aber ansonsten war es schon krass, ne? Also so wie man es sich halt vorstellt, da sind einfach alle Nationen, selbst also nicht alle, aber viele von den Top-Stars sind halt da, zum Beispiel Noah Lyles, der war mit im olympischen Dorf. Die deutschen Basketballer waren mit im Dorf. Das sind ja auch sage ich mal, für uns auch, haben ja eine ganz andere Popularität als wir. Und es war schon ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Aber ich bin auch jemand, der schnell satt ist und dann einfach wieder in den normalen Alltag möchte, muss ich zu meiner Schande vielleicht auch ein Stück weit gestehen.
Ach, glaube ich nicht, ne? Also, wenn man öfters mal satt ist, dann hat man auch immer Bock auf neue Dinge, ne? Also,
Das
wenn wir jetzt
stimmt.
mal in die Zukunft blicken, jetzt bist du 27, ne? Also, da geht auf jeden Fall noch was, ne? Also, jetzt hast du ja auch nochmal Trainer gewechselt, ne? Also, bist jetzt mit der neuen Trainerin an der Seite. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange, ne? Ihr habt Ziele. Ja, jetzt ein bisschen Abstand von Olympia. Ist noch Pause? Wann geht's wieder los? Bist du schon dabei? Was ist so der Fahrplan jetzt, in der kommenden Zeit?
Ja, genau. Also tatsächlich ganz witzig. Ich fahre morgen nach Tübingen runter, weil da am Sonntag der Erbelauf ist von der LAV Stadtwerke Tübingen. Und da werde ich mich tatsächlich über dieses Thema mit Isabel auch nochmal beratschlagen. Aber ja, wir gucken weiter in die Zukunft. Wir wollen schneller werden. Dann ist natürlich auch, sage ich mal, der schlechte, sage ich mal, Nebeneffekt. Man muss noch mehr trainieren, aber das ist nun mal so. Ja, also ich glaube auch, da ist noch Luft. Wir haben jetzt 1 Jahr lang zusammengearbeitet. Das System hat bei mir gut geklappt und ich hoffe natürlich, dass jetzt auch noch mal ein Sprung kommt.
Spannend. Thema Motivation. Du hast es angesprochen schon, ne? Also Motivation ist immer so ein Thema, auch für alle, die zuhören. Dein Ziel, schneller werden, ne? Im Schneller werden Podcast, ne? Auch das ist für viele Thema. Auch wenn es jetzt, ich sage immer so schön, ne? Also Personal Best ist letztendlich keine Zeit, sondern letztendlich die Emotion und das Empfinden dahinter. Also ganz egal, ob man jetzt die 3000 Hindernis in 20 Minuten läuft oder halt eben so schnell wie du. Wenn du am Ende halt eben das Beste aus dir herausholst und mit einem geilen Gefühl über die Linie läuft, ist das für alle gleich. Und gerade so Motivation, es gibt immer Tage, ja, da läuft es richtig gut, und es gibt halt eben Tage, da läuft es halt eben überhaupt nicht gut. Und das, was wir halt ja immer nur im Fernsehen sehen oder das, was man halt oft sieht, sind halt immer nur die Erfolge oder halt eben die kurzen vielleicht Misserfolge, und man sieht eigentlich gar nicht, wie viel Arbeit steckt eigentlich jetzt dahinter. Das hast du schon gesagt, eigentlich jeden Tag Pause gibt es so nicht. Natürlich auch im Allgemeinen oder auch im Breitensport, ne, wenn man dann hört, ja jeden Tag trainieren, was mit Regeneration, wenn man natürlich auf so einem hohen Niveau trainiert, dann sind natürlich Einheiten, die man jeden Tag macht, natürlich auch so gewählt, dass der Körper trotzdem aufgrund dieses Pensums, was man schon so lange geht, eben halt auch die Regeneration dazwischen bekommt. Man sieht es jetzt, ganz spannend eigentlich, Jonas Deichmann, ne, mit seiner 120 Ironmans am Stück, ja, und seine Vitalwerte danach, nach so viel Strapazen, sehen eigentlich auch ganz gut aus. Also der Körper ist schon echt imstande, wahnsinnig viel zu leisten. Jetzt braucht man natürlich trotzdem diese Motivation. Was motiviert dich oder was treibt dich an, ja, jeden Tag an die Grenze zu gehen?
Ja, ich muss mir wahrscheinlich jetzt was Neues erleben. Ich habe mir nämlich vor dieser Saison so ein kleines Metallbild gekauft mit den olympischen Ringen drauf, einfach um dieses Ziel halt vor Augen zu haben. Und wie gesagt, wenn das Wetter schlecht ist, dann, also wir haben ein Laufband zu Hause, dann bin ich gern drin geblieben, habe meinen Blick auf die Ringe, also das ist wirklich kein Witz jetzt. Das hat mich wirklich so ein bisschen gepusht dahin. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich bin halt so jemand, ich will jetzt nicht sagen perfektionistisch, aber ich bin jemand, wenn ich einen Trainingsplan bekomme, dann will ich den auch genauso abhaken. Und ich glaube, dann bin ich einfach mehr Arbeitstier. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe immer Bock zu laufen. So ist es auf gar keinen Fall. Aber da muss man halt dann eben durch. Und ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich die Überwindung, sich anzuziehen und rauszugehen. Wenn man einmal draußen ist, dann läuft das auch.
Mhm. Cool, also finde ich gut, dass du es ansprichst, ne? Also wenn du mal ein paar andere Folgen gehört hast, weiß ich ja nicht, ne? Also ich spreche ja immer wieder über das Thema mentale Stärke und Persönlichkeiten, nicht nur im Berufsleben, sondern auch beim Sport, ne? Und da ist es immer wieder so, dass halt es gibt Athleten so, die arbeiten ihren Plan ab, also die haben diese Struktur und die müssen das auch irgendwie abgehakt haben, und wenn das irgendwie nicht geklappt hat, dann hängt irgendwie der Haussegen schief, und jetzt bist du halt jemand, der so ein bisschen ja, vielleicht auch in dem Fall perfektionistisch veranlagt ist. Wie ist es denn, wenn du mal Trainingseinheiten irgendwie nicht so umsetzen konntest, wie es im Plan stand? Stresst dich das dann? Kannst du damit gut umgehen, oder was macht das mit dir?
Ja, jein, also schwierig. Meistens rufe ich halt direkt Isabelle an und höre mir an, was sie sagt. Dann sage ich zum Beispiel, soll ich das jetzt morgen machen? Dann sagt sie sofort, nein, normal weitermachen. Und dann ist es auch okay für mich. Also tatsächlich, es gibt ja auch viele Athleten, die sich selbst trainieren. Das wäre für mich gar keine Option. Also ich brauche tatsächlich so einen Input von außen.
Mhm. Okay, cool. Ja, also ich bekomme das ja auch immer wieder mit, ne? Also in meinem Coaching, die ganzen Athleten, die ich betreue, es gibt immer wieder welche, die brauchen immer ein bisschen mehr Input, manche brauchen ein bisschen weniger Input, manche brauchen mehr Flexibilität im Trainingsplan, wo man sagt, kann man die Einheiten auch mal ein bisschen tauschen, ne? Oder halt eben, wie du sagst, eben mit der Struktur. Und Motivation hast du gerade schon angesprochen, ne? Du hast es mit einem Bild gemacht, also mit einer visuellen Vorstellung, mit einer Collage oder mit den olympischen Ringen. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks, die du für dich einsetzt, wo du sagst, boah, wenn ich irgendwie so keinen guten Tag habe, mache ich das, oder du hörst Musik, oder ja, gibt es da noch irgendwelche anderen Dinge?
Ja, also wie gesagt, für mich ist tatsächlich, ich versuche eigentlich immer halt rauszugehen, und wenn ich wirklich keinen Bock habe, dann bleibe ich einfach drin, gehe aufs Laufband, klemme mir vorne mein iPad rein und mache irgendeine Serie an. Das ist dann für mich halt so normales Runterkommen, würde ich jetzt mal sagen. Anders kann ich es eigentlich auch nicht sagen, weil wie gesagt, wenn man keine Lust hat, dann hat man halt keine Lust. Was soll man dann machen? Man muss da einfach durch, und wie gesagt, dann nehme ich mir den Witterungseinfluss zumindest weg und lass mich irgendwie beschallen. Dann geht es schneller rum, so habe ich zumindest das Gefühl. Musik mache ich tatsächlich sehr selten, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich draußen gehe, eigentlich nie Musik, weil dann will ich auch mitbekommen, was um mich rum passiert.
Mhm. Ja, auch spannend, ne? Also gerade so ich bin auch zum Beispiel jemand, der während des Laufens so draußen eigentlich weder Podcast hört, noch irgendwelche anderen Dinge. Jetzt muss man dazu sagen, mittlerweile gibt es ja auch Kopfhörer, ne, die du gar nicht in den Ohren hast, sondern außen, ne, wo man noch die Umgebung mit wahrnehmen kann, ne, ist auch nochmal ein bisschen anders, aber ich bin auch jemand, der, wenn er läuft, dann ist so der Fokus tatsächlich beim Laufen oder bei der Trainingseinheit. Da brauche ich dann auch nichts anderes, weil das holt mich dann letztendlich ab. Es ist bei dir natürlich so, das ist irgendwo dein Beruf, ne? Also da ist natürlich auch irgendwo so die Verpflichtung drin, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, zur Arbeit so, ja, bist du motiviert, zur Arbeit zu gehen? Ach ja, nee, heute eigentlich nicht. Aber ich gehe dann trotzdem, ne? Das ist am Ende des Tages ist es dann auch irgendwo ein Stück weit die Disziplin, die Motivation dann hier letztendlich ausblendet oder man sagt, okay, Motivation ist aktuell nicht da, aber die Disziplin macht es weg und wenn man dann dranbleibt, dann ja, dann wird man am Ende des Tages dann auch dafür belohnt. Gibt es jetzt bei dem Umfang, wenn den du so läufst oder bei dem Training, ne, klar, fängt man irgendwo mal klein an und es wird immer mehr, gibt es denn auch so körperliche, hast du damit tatsächlich irgendwie Probleme oder hast du das Gefühl oder ist dein Körper gut ausgelegt oder gibt es schon mal immer mal Wehwehchen, die auch du als, ja, als professioneller Läufer hast?
Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich, also für mich ist immer am allerbesten der Winter, weil da wird natürlich kaum mit Spikes trainiert, man macht einfach viele Umfänge, die Intensitäten sind ein bisschen weniger, da hat mein Körper eigentlich gar keine Probleme, aber wenn dann der Sommer kommt und es kommen auch die ersten Hindernisrennen, man trägt mehr Spikes, dann neige ich schon dazu, gerade so an den Fußgelenken Probleme zu bekommen. Ansonsten muss ich sagen, toi toi toi, habe ich eigentlich sehr viel Glück gehabt bislang in meiner Karriere. Aber Spikes sind schon, muss man schon dosieren, finde ich.
Wie viel nimmt das denn so zeitlich in Anspruch? Ich sag mal, klar, Laufeinheiten, so das Kernprogramm, klar. Wie viel Zeit widmest du dich denn noch so, was alles drumherum ist? Sowas, das Thema wie Beweglichkeit, Flexibilität, Maßnahmen wie Sauna, Regeneration, Kältebäder oder welchen Stellenwert spielt das so in deinem Leben als Profisportler?
Gar nicht mal so viel, muss ich zugeben. Also da ist, glaube ich, auch echt noch viel Luft nach oben für mich. Ich gehe dreimal in der Woche zum Physio oder zwei bis dreimal. Dreimal in den Höchstzeiten, so im Sommer. Sonst zweimal, also immer. Und ja, ansonsten habe ich einen Lymphomaten zu Hause, so wie Reboots, ist dir sicherlich ein Begriff.
Ja.
Und ansonsten habe ich einmal die Woche so ein Krafttraining, aber das ist eher Körperkraft, nicht so mit Gewichten. Ja, und dann der Rest ist eigentlich tatsächlich Kilometer.
Spannend. Damit machst du allen Läufern Mut und Hoffnung, ja, also wenn wir ja mal ehrlich sind, das Thema so Stabilität und Krafttraining geht bei alles, was mit Laufen zu tun hat, schon irgendwo fällt hinten runter, gerade auch wenn man es als Hobby betreibt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier meine dreimal in der Woche oder viermal in der Woche, so wenn ich da laufen gehen kann, so aufwärmen und abwärmen und dehnen, ja, das lassen wir mal weg oder ein bisschen Faszienrolle, nee, das brauche ich eigentlich auch nicht, bis dann vielleicht dann doch irgendwann mal die Füße wehtun, ne? Also ja. Ich glaube, damit nimmst du vielen gerade so ein bisschen, dass man sagt, okay, ich habe einmal in der Woche so ein Stabi-Training, was vielleicht tatsächlich gar nicht verkehrt ist, um einfach eine stabile Körpermitte zu haben.
Ja.
Gerade beim Laufen. Ich glaube, damit hast du gerade vielen ein Lächeln auf die Lippen gezaubert.
Ja, ich glaube, dass, wenn man das macht, das schadet auf jeden Fall nicht. Aber für mich ist es jetzt nicht so, dass es jetzt zwingend notwendig ist, es damit zu übertreiben. Ich glaube, im Endeffekt schneller wirst du, wenn du mehr Kilometer machst, wenn du mehr läufst. Aber du musst es natürlich klug machen. Darfst nicht zu schnell machen, musst die Intensitäten irgendwie steuern, die richtigen Schuhe tragen. Und ja, Gymnastik mache ich schon auch, aber eigentlich nur so vor einem Tempotraining. Also wenn es wirklich in die Belastung geht. Aber jetzt vor einem Dauerlauf oder sowas, nee, gehe ich raus, ziehe die Schuhe an, drehe meine Runde und bin wieder hier.
Ja, sehr geil. Ja, also so zum Abschluss, also jeder ist ja individuell, das sage ich auch immer wieder und ich glaube, es gibt nicht den perfekten Leitfaden, den man irgendwie trainieren soll. Jeder Athlet ist anders. Du bringst eine gute Grundschnelligkeit mit, du trainierst viel und dann kommt am Ende des Tages alles zusammen, ne? Also nicht nur das Training, sondern die mentale Einstellung, die körperlichen Voraussetzungen, dann der Trainingsplan an sich, dann Trainingsphilosophien, also da kommt wahnsinnig viel zusammen, das sehe ich ja auch immer in meinem Coaching und ja, ich bin total gespannt, wo deine Reise hingeht. Das klingt für mich so, also du bist bisher gut durchgekommen und es ist noch viel Potenzial auf jeden Fall bei dir, was ich so raushöre und ich freue mich auf jeden Fall alles, was da kommt. Ja, dann zum Abschluss, Freddy. Ich danke auf jeden Fall für deine Zeit. Das war mega interessant, so einen Einblick von dir zu bekommen. Ne? Und jetzt für alle, die gerade zuhören, ne? Also egal auf welchem Niveau ihr lauft, ja, ob ihr Amateursportler seid, ob ihr vielleicht doch ambitionierter seid und vielleicht dann schon schneller unterwegs seid. Ihr hört immer wieder, das Ganze ist total individuell und jeder braucht andere Herangehensweisen. Der eine braucht ein bisschen mehr Input vom Trainer, so wie Freddy sagt, ne? Er fragt dann auch bei der Trainerin nach, wenn irgendwas nicht so gut am Plan gewesen ist. Ne? Andere wiederum, die brauchen halt eben mehr Abwechslung. Und am Ende des Tages, ja, bleibt immer bei euch, ja, macht euer eigenes Ding, bleibt fokussiert. Und vielleicht zum Abschluss von dir, Freddy, so, gibt es noch irgendwas Motivierendes oder was du den Hörern mit auf den Weg geben kannst, die ja irgendwie schneller werden wollen und die auch ein Ziel haben, wie man so ja auf sein Ziel hintrainiert? Vielleicht ganz zum Abschluss noch irgendwas von dir.
Ja, also ich denke, ganz wichtig ist, immer Schritt für Schritt zu denken. Man darf es nicht übertreiben. Und ich denke, was ich so gelernt habe, das Allerwichtigste ist einfach Kontinuität. Also wenn ihr zweimal die Woche laufen geht, dann bleibt bei zweimal die Woche. Zieht das auch durch und macht nicht nur die eine Woche einmal und die nächste dreimal. Bleibt bei euren, ja, bei euren, wie sagt man, bleibt bei euren Mustern, bei dem, wie ihr es immer macht, und seid kontinuierlich, und dann wird man auch, sage ich mal, langfristig die Form steigern können und sich verbessern.
Vielen Dank für deine letzten Worte und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Schnellerwerden-Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat oder falls ihr mal noch Fragen an Freddy habt, ja, dann schreibt es mir gerne an, ja, entweder bei Spotify direkt unter die Podcast-Folge oder schreibt mir eine E-Mail oder über das Kontaktformular www.schnellerwerden.de. Lasst einfach alles da, was ihr noch fragen wollt. Ich komme dann nochmal, gehe damit auf Freddy zu, und vielleicht gibt es dann noch den einen oder anderen Punkt, den ihr beantwortet bekommt. Und ich verlinke auch natürlich Freddys Instagram-Profil unten in die Shownotes. So könnt ihr auch noch weiterhin verfolgen, was Freddy in den nächsten Jahren so macht. Also, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge.